Dann legen wir mal los. Wir sind hier, jetzt weiß ich gar nicht genau, wir sind hier draußen. draußen Bühne. Und unser Thema ist planlose und vielleicht auch widerrechtliche Bunkeraufstockung. Und auf dem Podium sitzen Mario Blöm und Harald Lemke. Uns eint erst einmal die Tatsache, dass wir bei der Feldbunker-INI aktiv waren, die es gab und irgendwie immer auch noch so ein bisschen gibt. Und außerdem sitzen wir hier vertretend einmal in meiner Person, also Harald Lemke, für die ehemalige Keimzelle. Ich war einer von denen, die ja fast 10 Jahre in der Marktstraße, also unweit vom Bunker, gegärtnert hat mit Nachbarn und eben dieses Thema, was auch mitten in die Sache reinspielt, also da einfach aktiv war. Und Mario Blöm auch hier als ein Anwohner der Marktstraße, auch als Hauseigentümer, der eben auch Klagerecht hat und jetzt vor kurzem Amtsgericht ist das?
Verwaltungsgericht.
Verwaltungsgericht Hamburg eine Klage vorbringen konnte, seine Klage vorbringen konnte für einen Baustopp und mehr. Ich glaube, darüber reden wir dann gleich noch. So, das sind wir beide. Wir haben das alles hier relativ offen geplant. Ich dachte im Vorfeld, okay, Gängeviertel Geburtstag, gerade wenn das so inhaltlich ist wegen dieser Corona-Zeit, sollte irgendwie auch dieses Thema Bunkeraufstockung inhaltlich diskutiert werden, irgendwie da sein als Möglichkeit, dass wir uns darüber austauschen. Und das wollen wir jetzt im relativ offenen Format. Also ich denke schon, dass wir noch einen kleinen Input am Anfang geben, einfach so ein bisschen, um uns einzunorden, irgendwie in die Sache. Und dann aber irgendwie in eine Diskussion übergehen und wir auch im Ping-Pong im Grunde genommen das jetzt hier auch so ein bisschen bestreiten. Und gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch über jede Beteiligung jetzt von denen, die hier sind, die Möglichkeit haben, irgendwie ihre Stimme hier laut zu machen. Ja, erstmal so weit. Weil dann würde ich nämlich jetzt ganz kurz inhaltlich skizzieren, weshalb wir denken, dass das Thema hier gut passt. Gut, das hängt einmal damit zusammen, eben mit diesem Jubiläarischen, was jetzt hier der Hintergrund ist. Denn die Bunkerthematik letztlich geht zurück auf das Entstehungsjahr jetzt des Gängeviertels selbst. Also diese Zeitläufe muss man da ein Stück weit auch im Blick haben und miterlebt haben. Ich persönlich zum Beispiel habe jetzt da die ganze Zeit da so im Grunde genommen diesen Blick gehabt und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, so im Sinne der oralen Überlieferung, dass dieses Wissen hier bereitzustellen. Und Mario hat auch sehr viel langjährige stadtteilpolitische Erfahrung. So, und deswegen zur Erinnerung einmal, was war 2010, als es jetzt hier diesen Leerstand gab und die Besetzung? Parallel gab es einen Leerstand in der Feldstraße. Zu der Zeit hat der Bunker da als Medienbunker so vor sich hin funktioniert, sage ich mal. Und parallel aber sagen, die ganze Fläche Heiligengeistfeld war schon, wenn man so will, stadtteilpolitisch, planungspolitisch anproblematisiert aus verschiedenen Ecken. Ich sag mal, auf der einen Seite Park Fiction schon zu der Zeit, schon ja noch länger. Und dann vor allen Dingen eben die alte Rindermarkthalle war damals Leerstand. Das ist einfach vielleicht wichtig zu wissen, weil wenn es zentral um diese Forderung der Bürgerbeteiligung geht, dann geht das eben auf damals zurück. Da war Leerstand wie hier. Und wir, das waren alle die, die sich da selbst ernannt haben, um mitzumachen, die haben gesagt, wir wollen mitplanen. Da steht jetzt ein großes Stück Stadt Hamburg zur Planung offen und wir wollen nicht, dass das wie üblich von oben herab festgelegt wird, sondern wir leben in Zeiten, in denen sagen, mehr, ich sag mal sehr so liberal mehr Bürgerbeteiligung gewünscht wird und man eigentlich auch gute Erfahrungen macht, bis in konservative Kreise, ist das eigentlich unbestritten, dass es mehr demokratische Beteiligungsprozesse in Stadtentwicklungsplanung und auch in anderen des gesellschaftlichen Lebens geben müsste. So war das also. 2010 war die Rindermarkthalle leer. Die war gerade leergeräumt, weil Walmart und Supermarkt Real aufgegeben haben. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Die konnten die Miete nicht mehr erwirtschaften. Ist ein riesiger Komplex. Also da ist viel auch wirtschaftlicher Druck drauf. Gleichzeitig ist es denkmalgeschütztes Gebäude. In dieser Spannung haben wir uns einfach mal dahingesetzt an diesem Vorplatz. Damals hieß das, waren das die Leute Real. Ich glaube, man kann das auch immer noch nachlesen auf der Rindermarkthallen-Website. Vielleicht mal so nebenbei. Alles, was ich jetzt so sage, ist jetzt irgendwie auch ein Stück weit festgehalten. Okay, und da ging also im Grunde genommen, da haben wir uns hingesetzt vor die Rindermarkthalle und haben das gefordert, was wir seit 10 Jahren an verschiedenen Stellen in Initiativen immer wieder fordern. Beteiligung. Wir wollen mitplanen. Also auch relativ einfache Geschichte. Und wie wir alle wissen hier, ist das doch nichts Selbstverständliches scheinbar. Es wird immer wieder verhindert. So, und vielleicht ganz wichtig noch für die Bunkeraufstockungsproblematik, damit man das versteht, was da eigentlich stattgefunden hat in den letzten Jahren, ist, die Leute Real, Teile davon, haben 2011 angefangen, ein Stück weit entfernt in der Marktstraße am Ölmühlenplatz einen kleinen Garten, ein Gemeinschaftsgarten, ein Urban Gardening Projekt zu initiieren. Es ist auch eine Besetzung gewesen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Keimzelle hat eine Patenschaft mit der Stadt Hamburg dann arrangiert. Wir waren also sozusagen, es war nicht eine reine Besetzung, sondern auch erstmal ein Stück weit politisch auch akzeptiert an der Stelle zu sein. Gut, aber wir haben im Grunde genommen, das war da schon der erste Rückschritt im Grunde genommen von unserer Forderung an mehr Beteiligung, was jetzt sagen, diese ganze Fläche, Rindermarkthalle, Bunker, Heiligen Geist betrifft, dass wir nicht einen Planungsgarten, wie wir ihn wollten, direkt auf dem Gelände sagen, der Rindermarkthalle. Das war damals die Forderung auch von Leute Real. Wir wollen hier Planungsprozesse niedrigschwellig umsetzen, so ähnlich wie die Wunschproduktion im Park Fiction schon als Erfolg im Grunde genommen benutzt werden konnte, argumentativ. So wollten wir das für diese große Fläche jetzt sozusagen weiter fortsetzen. Das hat also erstmal 2010 nicht funktioniert. Wir sind dann also zurückgeschrumpft auf die Keimzelle und haben da versucht, im Kleinen diese Forderung aber weiter beleben zu lassen. So, das ist mal vielleicht, ich will jetzt auch nicht zu lang werden, so, ne? Das ist die Keimzelle und die ist insofern jetzt wichtig, weil als dann 2012 zweierlei stattgefunden hat, nämlich einmal, dass der Leerstand jetzt von der Stadt über unsere Köpfe hinweg an den Generalmieter Edeka vergeben wurde. Das war auch schon so eine Nacht- und Nebelaktion. Wir hatten 2011 noch Veranstaltungen gemacht mit dem Planungswürfeln dort und so. Das führt jetzt zu weit. Aber wir haben wirklich Präsenz gezeigt, konstruktive politische Arbeit vor Ort geleistet. Das wurde einfach platt gemacht und uns sozusagen ein neues Nutzungskonzept vor die Nase geworfen, seitens des Senats damals auch schon. Also nicht nur Bezirk, sondern immer auch schon gleich sagen, aus dem Zentrum der Politik. Wir haben also Edeka, so wie wir es jetzt kennen, vor die Nase gesetzt bekommen, mit einem Zwischennutzungskonzept von 10 Jahren. Ich denke, vielleicht sprechen wir nachher nochmal darüber, wenn es darum geht, was lernen wir aus all dem und was können wir mit den aktuellen Entwicklungen eigentlich machen. Es wird dann nochmal darüber reden. Diese Zwischennutzung läuft demnächst aus. Schon wieder bald 10 Jahre vergangen. Und vielleicht ist es mal gut, dass wir nicht immer einzelne Protestaktionen an dem, was jetzt gerade brennt, uns verbrennen mit unseren Energien, sondern dass wir ein bisschen perspektivisch mal unsere Forderungen nach mehr Beteiligung sagen, verfolgen. Und das wäre jetzt gerade bei dem Thema, was soll denn eigentlich wirklich langfristig mit der Rindermarkthalle, mit dem Heiligen Geistfeld, da hängt da ganz viel dran, auch eben mit dem Bunker, was soll da eigentlich wirklich passieren, im Sinne zu sagen, eine Stadtentwicklung von unten, die wir irgendwie auch mitgestaltet haben. Also das wäre jetzt so ein bisschen die Perspektive, die wir vielleicht hier heute auch irgendwie dann noch einholen können. Aber wie auch immer, ganz kurz noch wichtig, dann ist da dieser Bunker plötzlich Thema. 2012 zirkulieren irgendwelche Flyer im Viertel. Hildegarden. Wir bauen einen Garten auf dem Rinder, auf dem Bunker. Das war insofern lustig, weil keiner von uns auch nur irgendeine Idee hatte, wo das herkommt. Wir haben zwar immer schon sagen, politisch, auch in den Stadtteil und so weiter diskutiert, wir wollen einen großen Planungsgarten am irgendwo da, vor allen Dingen eben bei der Rindermarkthalle. Und plötzlich hieß es, juhu, wir bauen uns oder euch das, was alle wollen, einen Garten. Und so ging das los. Und das war mit der Aufstockung. Das ist insofern wichtig, weil man sich klar machen muss bei der Analyse, was da stattgefunden hat und immer noch stattfindet, dass diese Gartenthematik immer so das Einfallstor war für alle sagen, politischen Akzeptanzen, die da herbeigeschafft wurden dann. Weil es ging in den Medien immer nur um den Garten, bis zum heutigen Tag. Man sieht es jetzt hier nicht, aber sagen auch die Visualisierung jetzt sagen für das, was da auf dem Bunker stattfinden wird, das wird immer so gesagt, ja, dann machen wir einen netten Garten. Im Grunde genommen sowas wie die Keimzelle da oben. Wir sind auch oft gefragt worden, seid ihr dabei, macht ihr das jetzt da oben und so? Und nein, die Keimzelle hatte nichts mit dem Hildegarten-Projekt zu tun. Das ist reine Beschaffungsmaßnahme gewesen. Der Investor hat diese Gruppe bezahlt. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen als Aktivist, dass es auch dieses Nebelwerfen die ganze Zeit gibt. Also das denke ich, das wissen alle Erfahrenen sowieso, aber ich glaube, dass in der politischen Analyse oder in der theoretischen Reflexion ist es sehr wichtig, auch zu sagen, Feindanalyse zu betreiben, sage ich mal ein bisschen pathetisch. gut, und deswegen ist es wichtig, also wenn ihr hört, immer noch hört im Rahmen der Bunkeraufstockung, ja, da wird ein schöner Garten entstehen für uns alle, für den Stadtteil. Da geht man da so hoch und dann machen wir alle das, was verboten ist mit den Urban Gardening-Werten und so. Dann müsst ihr sagen, nein, das stimmt nicht, weil das wirklich nicht der Fall ist. Da wird 30 Meter, da kann jetzt Mario gleich noch was zu sagen im Einzelnen, was da geplant wird. Aber es werden andere Dinge in die Welt gesetzt. Das ist vor allen Dingen ein Investor, der sich sein absurdes Recht, was er in den 90er Jahren bekommen hat, also so Hochzeiten des neoliberalen Politik, aller Privatisierung und sowas, der hat dort diesen Bunker als Pächter bekommen. Für lange Zeit, für 60 Jahre, für wenig Geld, kriegt er die Erlaubnis, sozusagen die Lizenz, dort großspurig Geld zu machen. Das ist ja einfach erstmal so, das ist ja gar keine Wertung, sondern das ist Fakt. Und jetzt kommt er auf die Idee, Mensch, super, das ist doch ein tolles Gebäude und ich will jetzt da noch mehr draus. Ich will das größer werden lassen. Ich wäre blöd, wenn ich das nicht nutzen täte. Ein Stück weit kann man das auch nachvollziehen. So, ne? Und gleichzeitig weiß er aber als Großinvestor, Matzen, Thomas Matzen heißt er, glaube ich, ne? Vornamen, über den reden wir da. Der hat also von der Stadt Hamburg in den 90er Jahren diesen Nazi-Architektur für wenig Geld gepachtet bekommen. Und der kommt jetzt auf die Idee, ich will da richtig groß was Großes hinbauen. Und er weiß aber von vornherein, okay, so wie jetzt die politische Stimmung ist, ich kann jetzt nicht einfach so hingehen, wie das bei der Esso-Häusern war, als Investor einfach mal so argumentieren und auftreten, sondern ich muss das ein bisschen geschickter machen. Ja? Und was war da eine relativ geschickte Strategie? Naja, das war eben zu sagen, wir bauen euch euren Garten. So, das heißt, die ganze Zeit bis zum jetzigen Zeitpunkt sind bei diesen Visualisierungen die 30 Meter Hotel-Eventräume, Gastronomie, alles das, was da wirklich stattfindet und worüber er seine Investition auch reamortisieren möchte, das findet da eigentlich visuell gar nicht statt und auch inhaltlich nicht statt. Ne? Deswegen, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch nochmal auf dem Plan haben. Ich gebe dir jetzt, bevor ich da immer weiter rede, mal, sag mal, Mario.
Ich stelle mir mal eine Frage. Okay, ich übernehme einfach mal. Du trinkst ein Schluck Wasser. Ja, ich fange mal damit an, dass ich das, was Harald eben gerade gesprochen hat, über diese Keimzelle, dass man einfach sagt, wozu brauchen wir eigentlich Grünflächen in einer Stadt? Und das sind Begegnungsräume. Und da kann jemand eben Tomaten ziehen oder Zierpflanzen oder was auch immer. Man kann sich austauschen. Hier sind ja auch grüne Räume, das sind Begegnungsräume. Und wenn wir als Stadt irgendwie zusammenkommen wollen, und hier machen wir es ja auch, wir brauchen in den Außenraum, speziell auch jetzt in Corona-Zeiten nochmal wichtiger geworden, wir brauchen diesen Außenraum, um uns zu begegnen. Das sind die besten Orte, ob das jetzt ein Park ist oder die Straße oder eben so ein halböffentlicher Raum wie hier, um uns zu begegnen, uns auszutauschen, was wir jetzt auch hier auch machen. So, das sind also ganz tolle Räume, die offen sind, da muss man keinen Eintritt bezahlen, man kommt so rein und man kann sich eben politisch auch ein bisschen abstimmen und mal austauschen. Das sind diese öffentlichen Räume. Und jetzt müssen wir sagen, entstehen jetzt in der Stadt Hamburg aktuell gute öffentliche Räume der Begegnung. Und da muss man eigentlich sagen, Park Fiction hat das hingekriegt, aber auch mit Widerstand, dass es ein Raum geworden ist, wo man eben sich treffen kann. Aber sonst ist es eigentlich wenig. Obwohl die Stadt, und das ist jetzt beim Heiligen Geistfeld interessant, Eigentümer dieser Fläche ist. Und beim Heiligen Geistfeld sieht man jetzt, also ab und zu ist ja Dom, aber in den anderen Zeiten, was passiert denn eigentlich auf dieser Fläche? Und da, die wurde jetzt angelegt und die ersten Leute haben Skateboard ausgepackt und haben da am Wochenende eben mit Familien die kleinen Kinder Fahrradfahren lernen lassen. So, und irgendwann wird es eingezäunt und man sagt, wir machen jetzt Autokino. Und die Fläche ist nicht zugänglich, sondern sie ist wieder privatisiert, weil jemand mit einem Autokino oder dann heißt das Fahrradkino Geld verdienen möchte. Und das ist die Frage, ist das eigentlich nicht viel zu schade, diese öffentlichen Räume eben in private Hände zu geben und damit dann auch zu limitieren in ihren Möglichkeiten. Und beim Bunker ist es ähnlich so, das ist eben auch ein öffentliches Grundstück, das jetzt in Erbpacht einem privaten Investor gegeben wurde. Und was macht denn der jetzt? Und der verspricht jetzt und sagt, ja, ich mache euch einen Stadtteilgarten. Da könnt ihr euch dann auf 58 Meter treffen. Und auf 58 Meter sind dann 1500 Quadratmeter öffentliche Fläche, wo man sich treffen kann. Dazu kommt aber noch ein Hotel und die Hotelgäste gehen natürlich auch da raus. Da kann man sich schon ausrechnen, ne? Wer wird als Erster da auf diese Fläche treten? Höchstwahrscheinlich eher die Hotelgäste, weil sie es einfacher haben, als jemand, der diese Rampe hochläuft und letztendlich 18 Stockwerke überwinden muss, um oben anzukommen. Das machen nicht so viele. So, und das ist dann die Frage, für wen wird das eigentlich genutzt, für wen ist es eigentlich geplant? Und da würde ich also auch Harald recht geben, da wurde eigentlich diese Idee, Urban Gardening, die ja die Idee hatte, Menschen zusammenzubringen, in ein privates Konzept mit reingeschleust, um dann ein Hotel genehmigt zu bekommen und eine Veranstaltungshalle. Und deswegen, glaube ich, haben wir bei dem Bunker eigentlich diesen, also ein Projekt, was man auch unter dem Label Kiez-Trojaner laufen lassen kann, weil da wird eben eine Visualisierung oder jetzt im Falle von Troja war es ja das hölzerne Pferd, was erstmal toll aussah und wenn man es in die Stadt holt, dann entpuppt sich was ganz anderes. Und das müssten wir, glaube ich, deswegen sitzen wir vielleicht auch hier nochmal mit euch zusammen diskutieren. Wie werden Projekte eigentlich überhaupt vorgestellt? Wer stellt sie vor? Welche Alternativen gibt es? Und das ist aus meiner Sicht, wenn wir gute Stadtplanung machen wollen, brauchen wir immer die Frage, okay, ein Vorschlag kann gerne kommen, aber wo sind die Alternativen? Und die sind eben beim Bunker nicht gekommen und die werden eben oftmals ausgeblendet, weil man sagt, ach, ist doch toll, wir haben einen Investor, der zahlt das alles, dann geben wir ihm das und diskutieren nicht mehr. Und das finde ich eigentlich schade. Und solche Räume wie hier, da sieht man ja, wie ständig eine Kreativität entsteht, indem man auch viele Sachen vielleicht noch nicht zu Ende plant und sich verändern lässt. Und das ist das, wo ich denke, eine Stadt muss sich eben entwickeln können und dazu gehören auch Freiräume und die werden eben, wenn wir sie zu schnell privatisieren und einem Nutzer dann für 100 Jahre in Erbpacht geben, die werden dann eben entzogen dieser Möglichkeit.
Ja, genau. Und also ich habe auch nochmal jetzt die Zeit genutzt, mir nochmal zu überlegen. Ja. Also wie gesagt, wenn es technisch irgendwie geht und so, wir dachten ein Stück weit, das ist jetzt hier wirklich ein Austausch, also jederzeit irgendwie Fragen und sowas, das nehmen wir gerne auf. Ansonsten gehen wir jetzt, merke ich gerade, wir sind doch so historisch, wir gehen halt von was war in die Gegenwart und vielleicht dann in die Zukunft. Mhm. Das finde ich sozusagen als Gesprächsverlauf auch ganz okay. Und vielleicht dazu noch, eben, wir bewegen uns jetzt sagen, ein Stück weit in der Aufbereitung der Vorgeschichte der Bunkeraufstockung jetzt immer noch in den Jahren 2013, 14, also einfach nochmal zur Erinnerung. Wir haben dann, also die Keimzelle ist dann, Teile der Keimzelle haben sich dann, sagen die Feldbunker-Inni, wo wir uns gefunden haben, sagen, die hat sich dann gegründet. Und was hat die Feldbunker-Inni getan? Sie hat eben diese Öffentlichkeit versucht herzustellen. Weil was da jetzt stattfindet und alles das, was wir jetzt so ein bisschen sehr hin und her erzählen hier, das ist ja einfach Wissen, das ist nicht so ohne weiteres verfügbar. Also dass überhaupt die Tatsache, dass der Bunker einem Privatpächter quasi gehört und so, was das bedeutet und sowas, das war alles so ein bisschen unklar. Deswegen haben wir versucht, wir haben Veranstaltungen organisiert und da geht es dann schon los. Also wir haben, die INI hat diese Veranstaltung, diese Öffentlichkeit hergestellt und nicht die Stadt, nicht der Bezirk. Wir haben im Quartiersbeirat das früh thematisiert, also im Carolin-Quartiersbeirat. Der hat auch schnell eine Position bezogen, weil wenn wir einmal anfangen, sagen, aus der Forderung mehr der Beteiligung und des gemeinsamen Plans heraus die ganze Geschichte zu denken, dann ist man eben ganz schnell bei dem Ergebnis, wie das der Quartiersbeirat 2014 schon war, zu finden, nichts aufstocken, rückabwickeln. Also die Tatsache, dass ein Investor so ein Objekt in Hamburg mit dieser Vorgeschichte privatisiert und dann noch sagen, daraus mehr Geld machen will, das kann gar nicht gehen. Wir wollen im Gegenteil, dass diese Privatisierung zurücknehmen. Wir wollen eine Gemeinnützigkeit, wir wollen Räume schaffen und so weiter. Wir wollen jetzt, danke an den Investor für die Vorlage, wir wollen jetzt gemeinsam die Zukunft dieser Fläche, dieses Objektes planen. So, diese Idee war relativ früh da und eben leider mussten wir die Erfahrung machen, dass die Medien sehr stark diese Aufstockung gefördert haben. Die haben im Grunde unsere Argumente gerade nicht aufgenommen. Und auch viele Leute, die sich da mobilisiert haben lassen von der Agentur, die beauftragt war, das jetzt alles sagen zu planen umzusetzen, Nordpol, die haben es geschafft, dass ganz viele Leute denen gefolgt sind. So, das muss man einfach mal so auch feststellen. Wir haben alles getan, ein Stück weit eine Zeit lang, um das publik zu machen, um uns auszutauschen darüber. Wir haben auch an den Senat geschrieben, wir haben die Parteien adressiert. Also die ganze Klaviatur, die man so machen kann, aus einer Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit heraus, haben wir jetzt sagen versucht auch umzusetzen. Und wir sind auch ein Stück weit nicht unerfahren in den Dingen gewesen. So, also
wir haben da noch sehr viel konstruktive Arbeit. Ich steige kurz ein. Also wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung organisiert im Tschaikowski-Haus. Das ist direkt an der Gnadenkirche, im Karolinenviertel gelegen. Und da haben wir eingeladen zum Beispiel den Bezirk, den Planungschef vom Bezirk Hamburg-Mitte, wollten den Investor einladen, haben Oke Göttlich vom FC St. Pauli eingeladen, weil es hieß immer, der FC St. Pauli braucht Sporthallen, also könnten wir sie ja auch im Bunker Aufstockung machen. So, und was passierte eben? Die gesamte Planungsabteilung Bezirk Hamburg-Mitte ist nicht aufgetaucht, obwohl das ja ein wichtiges Projekt ist. Der Investor hat einen Vertreter geschickt und FC St. Pauli war auch da, das war in Ordnung. Aber eben, warum steht eben nicht, also lädt zum Beispiel nicht Hamburg ein und sagt, wir wollen jetzt verschiedene Varianten diskutieren, sondern duckt sich sogar weg. Und das finde ich eigentlich, also gar nicht gut, muss ich sagen, so, dass eine Stadt einfach sagt, wir entwickeln gar keine Ideen oder wir moderieren noch nicht mal einen Ideenprozess, sondern wenn ein Investor da ist, tauchen wir ab und dann ist doch gut, brauchen wir doch nichts anderes machen. Und das finde ich eigentlich zu wenig für Stadtplanung und auch speziell, wenn man sogar ein bisschen weiter denkt und sagt, die Städte werden für weltweit immer wichtiger als Lebensort, dann müssen wir sie auch besser planen. So, und da gibt es auch gibt es natürlich immer die Frage, ja, Kopenhagen macht das so toll oder Amsterdam oder auch andere Städte, die aktiv versuchen, ihre Qualität zu erhöhen. Und Hamburg sagt einfach, nö, das wird schon von alleine passieren, wir brauchen eigentlich nur einen Investor.
Ja, genau. Und deswegen denke ich, ist es auch wirklich total wichtig, dass wir hier zusammenkommen und auch sagen, diese Gegenöffentlichkeiten, die jetzt in dem Fall hier vom Gängeviertel sagen, ermöglicht werden, auch nutzen dafür, weil es wird ja immer wieder deutlich, wir brauchen die Vernetzung der Initiativen, damit es über diesen Tellerrand, den eigenen Tellerrand sagen, hinaus auch mehr Gewicht bekommt alles, diese Forderung, diese übergeordnete Forderung nach mehr Beteiligung. Weil das ist ja wirklich, was der gemeinsame Nenner aller zu sagen, Initiativen der letzten Jahre jetzt, die nicht nur um den Heiligen Geistfeld in Hamburg herumkreisen, sondern es gibt ja in allen Städten, überall brennt es ja in den Richtungen. weil es eben auch ansteht, dass diese Planungsprozesse sozusagen demokratisiert werden und sowas, dass man das im Blick behält. Das habe ich sehr wichtig für alles, was so folgt auch, dass die Initiativen immer die eigene Geschichte auch präsent haben und damit auch argumentieren. Dass wir nicht immer neu das Rad neu erfinden, auch argumentativ, sondern immer wieder verweisen auf das viele fortgesetzte sozusagen Verunmöglichen von Beteiligung.
Ja.
Das ist sehr wichtig, glaube ich, argumentativ.
Ja, und ich denke, also wenn wir sind jetzt hier an einem besonderen Ort, weil da hier wurde ja auch Spekulation, war ja schon losgegangen und letztendlich musste das Grundstück zurückgekauft werden. Und das ist eigentlich, also wirklich schrecklich, dass man sagt, warum lässt man es erstmal verfallen und kümmert sich nicht drum und dann muss mit einem mühsamen Prozess muss das zurückgeholt werden und dann kann erst etwas entstehen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel, also was hier jetzt, wo wir gerade sitzen, das ist ja so toll gebaut. Wir haben uns gerade davor unterhalten, als wir hier uns reingesetzt haben. Ich habe gehört, das war irgendwie Anna und der Bautrupp, die das hier hergestellt haben. Und solche Orte sind einfach schön. Die sind menschlich. Da kann man sich einfach wohlfühlen. Und die Frage ist, wenn ich jetzt also hier, muss ich nur gegenüber gucken, fällt einem da irgendwas zu ein, außer dass man sagt, ja, das ist irgendwie ein gebautes Haus, aber ist da irgendwas besonders Schönes, Menschliches zu sehen? Ist da Individualität? Kann sich da überhaupt was verändern oder ist es einmal fertig gebaut und muss so bleiben? Und dann gibt es irgendwann so einen Fensterputzerkran, der geht dann runter und dann kommt ein Fensterputzer und macht das alles wieder sauber. Das ist ein ganz anderer Ort hier direkt nebendran. Und wenn ich Besuch kriege, dann laufe ich immer hier entlang, weil ich sage, guck doch mal, auf ganz kurzem Wege könnt ihr da rüber gehen. Union Invest hat da drüben dieses Hochhaus und das Hotel gebaut. Dann kommt man hier rein. Hier ist es wieder menschlich und dort drüben hört es wieder auf. Und da schon, also auf so kleinem Ort das zu erleben, wie eine Stadtqualität sich verändern kann, da ist das fast, also Musterbeispiel hier. Und da müssten wir die Frage an die Hamburg stellen, was ist denn eigentlich das Modell? Soll das alles so werden wie hier rechts oder links vom Gängeviertel? Ist das, oder südlich kann man, also hier, das ist östlich davon, das ist alles ziemlich glatt und leblos aus meiner Sicht und da sollten wir zumindest eine Debatte drüber führen. In welche Richtung soll es denn gehen?
Ja, genau, und vielleicht auch jetzt, um auch in die Gegenwart weiter zu springen. Also der Fakt ist, das wissen ja die meisten, das sieht man ja auch, der Bunker wird ja gebaut. Also sozusagen, er hat tatsächlich so ein Baurecht, eine Genehmigung bekommen. Vielleicht reden wir darüber noch kurz, weil das ist auch etwas ist, was man einfach wissen muss, verstehen muss. Zunächst einmal, das ist insofern auch eine Unmöglichkeit, weil dass dort der Investor mit seinem Wunsch aufstocken zu können durchgekommen ist, ist insofern eine Unmöglichkeit, weil es im Grunde genommen für die Bebauung dieses Bunkers keine rechtlichen Grundlagen gibt. Also das muss man sich einfach klar machen. Normalerweise, wenn ich irgendwie baue, dann muss ich zur Behörde gehen und dann muss ich mir einen Stempel geben lassen. So, sonst geht das nicht. Ich kann nicht einfach bauen. Ja? So, und deswegen, ich brauche eine rechtlich verbindliche, also damit gesetzeskonforme, politisch gewollte Genehmigung. So, und er hat es ja geschafft. Und das ist eben wichtig, sich klarzumachen, es gibt da zwei Möglichkeiten, wie das überhaupt hat gehen können. Das eine ist, dass man dann doch so tut, als ob es ein Bebauungsrecht gäbe. Und da greift man auf diesen Paragraph.
Nee, warte, lass mich kurz einsteigen. Also, wir machen mal einen kurzen Schlenker so, damit ihr wisst, wie so Baugenehmigungen erteilt werden. Also, normalerweise darfst du bauen, so wie deine Nachbarn. Das ist jetzt mal so eine ganz grobe Schilderung. Du darfst so bauen wie deine Nachbarn. Wenn du aber besonders hoch oder besonders viel bauen willst, dann musst du dir eigentlich einen Bebauungsplan organisieren oder bitten darum, dass der entsteht. Und in den Bebauungsplan werden dann ganz viele Aspekte mit reingetan. Naturschutz, Denkmalschutz und so weiter. Und auch eine Beteiligung mit den Bürgern. Das ist eigentlich der Weg. Also entweder wir bauen so, wie die Tradition ist, dann ist es meistens abgestimmt mit der Nachbarschaft, dann klappt das. Das ist eine Art Baulückenschließung. Oder man sagt, man macht was ganz Neues. Und die Bunkeraufstockung ist was ganz Neues. Weil es gibt kein Gebäude im 300 Meter Umkreis, das so hoch wird, ist wie der Bunker jetzt werden soll. Und da hat Harald komplett recht. Wenn man also die Grenzen überschreitet, die jetzt die Nachbarschaft hat, muss es eigentlich ein Bebauungsplanverfahren geben. Das ist also, das wäre die Rechtsgrundlage. Und Hamburg hat es nicht gemacht, hat einfach genehmigt, als ob es eine Baulückenschließung wäre. Und da sind mir dann wirklich dann so die Worte weggeblieben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe erstmal einen Widerspruch eingelegt, habe auch den Bezirksamtsplanungschef angeschrieben, habe gesagt, Moment mal, das geht eigentlich gar nicht rechtlich, das kann man nicht so genehmigen. Das wurde ignoriert und nach dem Widerspruch blieb dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, eben Klage einzureichen. Und das habe ich dann gemacht, 2018. Und jetzt erst in 2020 wird die überhaupt verhandelt. Deswegen in 2018, als ich diese Klage eingereicht hätte, da war noch keine Kräne. Und wir haben also jetzt, wenn mich jemand fragt, warum so spät, das war gar nicht spät, 2017 der erste Widerspruch, 2018 die erste Klage, weil sie einfach diese, aus meiner Sicht, nicht die Rechte einhalten, die das Baugesetzbuch vorschreibt. So, und da muss man sich doch wirklich sehr wundern, dass eben die Stadt Hamburg so einen Weg geht, aber sie hat offenbar, und das wäre jetzt meine Einschätzung, ein bisschen Angst davor, vor einer Beteiligung, weil vielleicht noch bessere Ideen gekommen wären. Und dann wäre das Hotel nicht gekommen, dann wäre der Investor unzufrieden gewesen und dann hätte man eben nicht dieses Vorzeigeprojekt, mit dem man jetzt eben so Stadtmarketing machen will. Ja, also das ist das, wo ich sage, wir können zwei verschiedene Baurechten haben. Entweder wir bauen so wie die Nachbarschaft, das ist relativ einfach zu organisieren, oder wir bauen was ganz anderes oder ändern die Nutzung. Dann muss man Beteiligung machen und so ist eigentlich unser bundesweites Baurecht.
Ja, vielleicht wäre das ja auch jetzt eine Gelegenheit, sich zu fragen, okay, eben du bist in der ersten Instanz gescheitert. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Gäbe es zu sagen, ist jetzt auch irgendwie, hängt auch sehr stark sagen, an deiner einzelnen Person sozusagen. Gäbe es vielleicht irgendein Szenario, wo man sagt, okay, der nächste Schritt, also wenn man kann man über den rechtlichen Weg, also über den politischen Raum offensichtlich, also normalen demokratischen Willensbildungsprozessen, das ist ja gescheitert. Wie gesagt, hier wird gebaut, wird eine Baugenehmigung erteilt vom Senat von Hamburg. Also auf dieser Ebene ist durch. Wir sind jetzt tatsächlich die letzte bürgerliche Möglichkeit zu sagen, seinen Widerwillen da zu artikulieren, ist gerichtlich. Und das wurde einmal abgeschmettert, weil der Richter sich darauf fabriziert hat zu sagen, okay, das ist diese Baulückenschließung nach Paragraph 34. Das ist leider kompliziert, aber man muss einfach sich reinziehen, was das alles so heißt. Was würde es bedeuten jetzt? Kann man aus die ganzen Initiativen, die es dazu gibt, kann man da irgendwie etwas mobilisieren, dass man diese rechtliche Auseinandersetzung auf einer weiteren Instanz, dass man das irgendwie nutzt, doch klar zu machen, nein, die Bebauung des Bunkers hätte eine Bürgerbeteiligung rechtlich zwingend gemacht. Dass man das stärker, dass man das irgendwie jetzt, weiß ich auch nicht, verfolgt, keine Ahnung.
Also ich bin erstmal gar nicht so, also ich finde, wir haben eigentlich ein ganz gutes Grundgesetz und wir haben auch ein ganz gutes Baurecht. Vielleicht wundert man sich, wenn man das von mir so hört, aber ich denke, diese Rechte sind großartig, sie müssen aber auch eingehalten werden. Und jetzt ist die Frage, wenn sie nicht eingehalten werden, was kann man dann machen? Und da ist eben das Seltsame und Schwierige, dann muss eine Einzelperson klagen. So, und sagen, das ist nicht in Ordnung. Wir können nicht kollektiv klagen, sondern es muss dann einer sagen, ich nehme das auf mich. Das habe ich jetzt beim Bunker gemacht, weil das hat mich einfach so geärgert, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass man eben dieses Baurecht einfach so aushöhlt. Jetzt bin ich in der ersten Instanz, wurde es abgewiesen von einem Einzelrichter. Ich würde auch sagen, der hat sich also nicht so viel Mühe gegeben, da einzusteigen. Und vielleicht hat er auch gespürt, dass es eben ganz schön schwierig ist, hier in der Stadt Hamburg so viel Rückgrat zu haben, um zu sagen, so ein im Bau befindliches Projekt wird dann mal gestoppt. Aber es gibt eben die Möglichkeit, und deswegen würde ich auch wieder sagen, wir haben eine tolle Verfassung, weil man eben auf dem Rechtsweg dann nochmal überprüfen kann. Und jetzt geht es in die nächste Instanz. Und dann kann man sagen, hat dieser Einzelrichter eben richtig entschieden. Und man muss es einfach probieren. Deswegen denke ich mir, will ich auch jetzt hier nicht so kritisch nur sein, sondern ich will eigentlich Mut machen. Und der Ort hier macht eigentlich ja auch Mut. Der ist ja jetzt gerettet worden, ist in eine neue Eigentumsstruktur überführt worden, die langfristig funktionieren soll. Und ich glaube, solche Räume müssen wir halt eben, wir müssen uns einen Werkzeugkasten erarbeiten, wie wir solche Räume wie hier hinbekommen, mehr in der Stadt noch, dass es eben nicht nur St. Pauli oder Schanze ist, wo Leute dann gerne hingehen, sondern in der ganzen Stadt verteilt, solche Orte zu schaffen und dann auch eben mit der Stadt Hamburg, also sie ein bisschen anfeuern, mutiger zu sein eben und Menschen mehr zuzutrauen, dass sie eben mit diesen Orten auch eigentlich eine tolle Vielfalt schaffen, also
Biotope ja, schaffen. Das hört sich mir jetzt so kuschelig an irgendwie, also das ist es nicht. Also eben, zumindest mal, das ist, glaube ich, vielleicht für uns jetzt ganz hilfreich, sich klarzumachen, okay, wir haben diese rechtliche Auseinandersetzung, diese Möglichkeiten sagen, diese Form der Auseinandersetzung gibt es. Ich finde das wenig ergiebig, weil man sieht das ja immer wieder, diese Rechtsbeugung aus meiner Sicht ist eklatant. Das ist jetzt nicht nur so bei der Bunkeraufstockung, sondern in vielen anderen Fällen zeigt sich die Hoffnung, dass man über Gerichte irgendwie zu seinem Recht kommt, geht manchmal auf, oft nicht. Also von daher gesehen, und eben es braucht sehr viel Ressourcen, es zieht sehr viel Ressourcen. Und mein Eindruck ist, die einzelnen Initiativen verbrennen jeweils in ihrem Dagegensein, in ihrem sporadischen Protest und der Verhinderung, obwohl alle immer schon konstruktiv sind. Sie sind nicht Verhinderer, sondern sie haben immer auch schon, auch finde ich, die besseren Alternativen. Schon. Aber die werden dann jetzt sagen, medial und politisch ausgeblendet. Genau.
Also gegen das Verbrennen, also klar kostet das Energie, wenn man sowas macht, aber ich finde, also zum Beispiel wir haben uns kennengelernt darüber und das ist eigentlich auch ganz interessant, dass man eben, wenn man so politisch arbeitet und versucht, was Besseres hinzukriegen, dann lernt man sich auch ganz gut kennen. Und ja, deswegen...
ist alles also, okay, aber dennoch...
Also ich gebe dir noch zwei andere Beispiele, ja. Wir wollen ja auch ein bisschen Debatte haben. So, aus meiner Sicht ist zum Beispiel, dass die Olympia-Bewerbung Hamburgs nicht durchgegangen ist und die Mehrheit von Hamburg sich dagegen entschieden hat, da dachte ich mir, toll, das ist so eine tolle Stadt, da haben viele Leute mit abgestimmt und die Mehrheit ist dagegen. Da würde ich sagen, klasse. Seilbahn St. Pauli wurde auch abgelehnt, mit mehrheitlich. Also wir haben schon, oder die Rindermarkthalle wurde letztendlich nicht abgerissen, ist jetzt Edeka drin, aber können wir ja nochmal diskutieren, ob was Besseres kommen kann, aber die wurde nicht abgerissen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, nicht das Scheitern so im Vordergrund zu haben, sondern immer wieder sagen, nee, das lohnt sich, was zu machen. Und wenn es auch im ersten Anlauf noch nicht geklappt hat, dann muss man halt zwei oder dreimal ran.
Naja, genau. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen, was mich da beschäftigt, dass wir jetzt diese Fläche, das ist ja schon eine einmalige Geschichte in so einer Metropole wie Hamburg, dass da so im Zentrum St. Pauli so eine große beplanbare Fläche eigentlich irgendwie zur Verfügung steht. Das ist ja relativ selten noch so, ja. Und eben, wenn man das jetzt von oben betrachtet, das haben wir ein bisschen versucht, die letzten 10 Jahre so. Und dann haben wir diese einzelnen, sagen, das einzelne Aufbegehren. Und ich glaube, und das ist erfolglos letztlich. Hier und da gibt es mal ein bisschen mehr Erfolg. SO-Häuser hat es ein bisschen mehr geklappt und so. Bricht aber auch schon wieder zusammen, weil der Code St. Pauli nicht eingehalten wird und sowas. Also von daher gesehen denke ich, vielleicht sollte man jetzt einen Moment lang auch wirklich daraus lernen und sagen, okay, jetzt bündeln wir für den nächsten Schritt mal alle Energien, die sich sonst immer um sich selbst drehen und fordern, einfach nur eine Forderung, das ist die Beteiligung, das gemeinsame Plan dieser großen Fläche in Hamburg für die nächsten 10 Jahre. Eben, der Anlass, es gibt viele Anlässe, es gibt eben das Ende der Zwischennutzung der Rindermarkthalle kann man als Anlass nehmen. Ich glaube nicht, dass wir die Aufstockung noch verhindern können, so, aber der Punkt, da gibt es diese Tankstelle, da gibt es das Pauli-Haus, da gibt es das Feldeck, da gibt es jetzt Corona-bedingt auch die Frage, ob sowas wie der Dom eine Zukunft hat. Ja, gibt es insgesamt die Frage, ob das Beste ist, was wir da machen können auf dieser Fläche. Ja, also es gibt viele interessante Argumente zu sagen, okay, jetzt hinken wir mal diesen der Stadtplanung nicht hinterher, machen nicht sozusagen punktuelle Dagegensein und Alternativen, sondern wir geben mal vor, wir denken mal nicht auf über morgen nach, sondern über die nächsten 10 Jahre. Und dann stecken wir auch mal vorübergehend kleine sagen, Misserfolge oder sagen, Sachen, die Geschichten, die, wo man wieder platt gemacht wird, stecken wir mal weg und sagt, kein Problem, wir sind noch dran und sowas. Also ich glaube, das wäre aus meiner Sicht, wenn wir jetzt mal die elfjährige Gängeviertel-Geburtstag mal als Anlass nehmen, nicht zurückzudenken, sondern nach vorne zu denken, würde ich sagen, lass uns jetzt doch im Grunde genommen jetzt den 22. Geburtstag vom Gängeviertel feiern und das nutzen für die nächsten 10 Jahre mal an dieser Fläche da zu planen, was da möglich wäre.
Ja, also ich mache jetzt schon mal so einen kleinen Hinweis. Nachher kommt ja zum Beispiel das Thema Pauli-Haus. Da werdet ihr das vielleicht auch nochmal, wir sind ja so fast Grundstück an Grundstück mit diesen Projekten. Und Harald hat es ja eben zusammengefasst. Geht alles jetzt momentan in den Bereich Rindermarkthalle oder Heiligengeistfeld. Da passiert ziemlich viel. Da gehört auch noch die Schwimmhalle dazu. Die wird vielleicht auch demnächst angeknabbert. So, also da muss man schon gucken. Da sind viele Punkte. Dann geht es um den neuen Pferdemarkt rum. Das Pazifikhotel wackelt so ein bisschen. Und in den Bereich, bleibt die Messe da, wo sie ist, oder bleibt das der Fleischgroßmarkt da, wo er ist? Also da sind, und Schilleroper, was wird passiert da, oder Viva la Berni. Also das ist das, was wir versuchen wollen eigentlich, dass wir sagen, da gibt es so viele Brennpunkte, die immer parallel laufen, wo jeder sich Mühe gibt, dagegen zu halten, dass wir die mal zusammenbringen und für, wir haben es jetzt mal bei St. Pauli Code gesagt, St. Pauli Nord, einen langfristigen Plan, dass wir da mal Ruhe kriegen, dass wir wirklich wissen, auf was können wir uns einlassen, wo sind die zukünftigen Grünflächen, wie wird der Straßenraum verteilt, wie viel Autofreiheit wollen wir uns eigentlich gönnen. Ja, das wären lauter Themen, die wir eigentlich mal anschneiden könnten und ich finde es gut zu sagen, in 10 Jahren müssten wir soweit sein, dass das, vielleicht schon früher, in 5 Jahren. Und was wir aber nicht vergessen sollten, Fragen von euch, das wollten wir mit einbauen.
Vielleicht ja, sowieso.
Also gibt es von euch Fragen zum Thema Bunker oder Baurecht oder irgendwas, wo ihr sagt, wollt ihr gerne mal das Podium quälen?
Das geht ja ein bisschen in die Richtung, die du schon ein bisschen länger verfolgt. Das ist nicht zu verstehen.
Doch, ein bisschen was. Noch. Jetzt, wir wiederholen das ein bisschen, wenn es geht.
Also, könnte man machen, ja. Müsste man sich eine Form überlegen, dass die sehr attraktiv ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Problem, dass das Grundprojekte immer dann gut funktionieren, wenn das so Leidenschaftsprojekte wären. Also,
wenn das was für welche?
Leidenschaftsprojekte.
Ja, und das ist ja das, was dieser Gegner beim Bunker so gut verstanden hat, dass er ja komplett unseren ganzen die Toolbox der Alternativbewegung gefüllt hat, dass das genau so aufgezogen hat. Ich bin ja auch in den ersten 4 Wochen auf Leim gegangen, das ist ein Bild.
Ja.
Und dass da so eine Pyramide, eine grüne Pyramide auf dem Land steht, ich fand das zumindest mal sehr bedenklich. Und auch wenn ich genau wusste, wer da dahinter steckt, beim Fahrleuten.
Ja. Ja, das ist absolut richtig.
Wiederhol mal die Frage noch, damit
es. Ja,
also die Frage war, kann es sein, dass wenn man sich zu viel vornimmt, dass man sich verschluckt, dass der Brocken zu groß wird? Also wenn wir über ganz St. Pauli Nord uns einen Plan machen oder eine Zukunft ausdenken wollen, dass das zu überfordert und auch vielleicht zu viele Themen sind, sodass man eben das nicht meistern kann? Und auch die Frage, entsteht Leidenschaft dabei? Wurde angefragt eben, ist es denn nicht vielleicht sogar so, dass der Bunker das geplündert hat, diese Idee mit dem grünen Dach und dem grünen Hügel und alle dachten, ach, das ist ja eine tolle Fantasie und haben gar nicht mehr angefangen nachzufragen, ist es denn wirklich ein Hügel, ist es denn ein Park oder ist es eigentlich ein Hotel und wird höchstwahrscheinlich Fenster haben, die sieht man nur nicht. Ja? So, also deswegen haben die schon sehr trickreich, würde ich auch sagen, mit diesen Bildern gearbeitet, aber aus meiner Sicht soll man sich das jetzt nicht wegnehmen lassen, dieses Tool oder die Tools, die da entwickelt wurden, sondern ja, mit Bildern arbeiten ist gut, weil wir müssen eine Zukunft uns ausdenken, die soll dann auch als Bild entstehen. Und deswegen habe ich ja kurz eben angeschnitten, wenn man zum Beispiel das Thema Autofreiheit mal einfach nur so aufpoppen lässt, dann glaube ich, kommt eine ganz andere Qualität zustande und die kann man besser realisieren, wenn man sagt, das machen wir mal für ganz St. Pauli ein Konzept, wie das aussehen könnte, als wenn man sagt, ja nur eine Straße und dann verdrängt man letztendlich nur den Verkehr woanders hin und dann leidet jemand anderes. Also das muss schon sich ein bisschen ausgleichen. Und es wird komplex, aber da würde ich sagen, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, wir holen uns Unterstützung, das soll ein schrittweiser Prozess sein, man kann auch Arbeitsgruppen bilden, die einen machen das eine und die anderen, und nachher bringt man es wieder zusammen. Aber dass man überhaupt bereit ist, einen Zukunftsentwurf mal sich zu erlauben, das ist, glaube ich, das, was wir versuchen könnten. Vielleicht scheitern wir auch, aber zumindest der Versuch sollte es wert sein. Und zumindest macht man dann die Erfahrung.
Also ich denke das auch. Also man muss in jedem Fall Spaß dabei haben. eben weil das eben auch so viel Energie kostet, die dann vielleicht auch am Ende vergebens war oder sowas. Aber ich sehe das eher als eine Herausforderung. Also ich finde es auch eben eher spannend, dass man in der politischen eigenen Arbeit irgendwie eine Neugierde entwickelt, andere Strategien auszuprobieren, dann wird da auch ein bisschen mehr draus, als wenn man immer nur punktuell sich verausgabt. Ja, genau. Und das ist ja auch das, was du meintest, glaube ich, dass man, das muss man dann natürlich überlegen. Das ist doch klar. Wir sind da, aber das ist ja schon das Spannende daran, dass wir da auch schon plötzlich in Neuland uns bewegen. Und was heißt das eigentlich? Und da sind dann viele Fragen, weil man will ja nicht dann sagen, die bessere Stadtplanung irgendwie inszenieren und sowas, also inwieweit das jetzt nur instrumentell ist oder nicht einen Selbstzweck hat und sowas, das sind ganz viele Dinge, die muss man überlegen, aber ich denke mal, weil wir jetzt hier so sitzen, weil wir auf zehn Jahre erkämpfte Fortexistenz vom Gängeviertel reden, einerseits, das ist einer der wenigen Erfolge, die wir jetzt zu verbuchen haben, weil wir ganz viele sagen, Ruinen, sage ich mal, um uns herum haben, so, das ist jetzt nicht weinerlich gemeint, sondern das ist einfach realistisch, so, wir sind da nicht durchgekommen, der Bunker wird gebaut, das tut mir natürlich im Herz weh und gleichzeitig muss ich das natürlich einbeziehen in meine Analyse, wie ist es dazu zustande gekommen, was kann ich dem als nächstes beim nächsten Mal vielleicht entgegenhalten, was kann ich besser machen und das meine ich. Der nächste Schritt wäre, dass man wirklich übergeordnet sagt, der kleinste gemeinsame Nenner ist diese Beteiligung. Wir wollen mehr Demokratie in der Stadtentwicklung haben. Mhm. Fertig.
Ja.
Und dafür brauchen wir Zeit. Das ist doppelt wichtig. Das dauert einfach, gemeinsames Plan, demokratisches Plan, wenn alle irgendwie was zu sagen haben, dauert einfach länger. Und also müssen wir uns die Zeit nehmen und wir haben sie auch. Das kommt noch dazu. Nur glaube ich, das wäre jetzt mal so ein bisschen so ein jubiläarische Quintessenz aus unserem Hiersein, so finde ich.
Und ich würde fast sagen, von der Zeit her, was ein gutes Schlusswort schon, ja, was genau, du getimed hast. Okay. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr nachher noch Fragen habt, wir laufen ja hier noch ein bisschen rum, quatscht uns einfach an und dann geben wir die Bühne frei für die nächste spannende Gesprächsrunde.
Ja? Genau, macht weiter so.